Guten Morgen, ihr alle. Ich bin Lol, ich bin Gemeindereferent hier und ich möchte euch heute was über das Buch des Propheten Hesekiel erzählen. Erstmal, wie schon angekündigt, mein Sicherheitshinweis: Ich bin glücklicherweise nicht allwissend. Das bedeutet, dass ich mich manchmal irre und dass ich manchmal nicht alles im Blick habe und dass es tatsächlich Meinungen gibt, außer meiner eigenen, die man vertreten kann. Wie immer bitte ich euch, meine Predigt als Denkanstoß zu verstehen und nicht als allgemeingültiges Gesetz. Wir ringen gemeinsam um die Wahrheit und das kann nur im Austausch und manchmal im Widerspruch zueinander geschehen. Denn die Sache mit dem Glauben ist komplex und es ist nicht egal, was wir glauben. Prüfet alles, behaltet das Gute. Jedenfalls, Hesekiel oder auch Ezechiel, wer hat von dem schon mal gehört? Einmal Hand heben. Ah, sehr gut. Wer hat das Buch schon mal gelesen? Wer weiß noch, worum es da geht? Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich war auch ein bisschen überfragt. Hesekiel, na klar kenne ich den. Wenn man die Bibel in der Mitte aufschlägt und dann ein bisschen blättert, dann kommt man zu Jesaja, dem großen alttestamentlichen Propheten, und dann Jeremia mit seinen Klageliedern, über den hört man dann auch noch relativ häufig. Und dann kommt Hesekiel. Ist doch klar, habe ich in Bibelkunde so gelernt. Das Buch hat 3 Teile. 2, da läuft es nicht so gut für das Volk Israel und die anderen Völker, und dann einen neueren Teil mit Heilsworten und hintendran eine Beschreibung der zukünftigen Gottesstadt, über die sich christliche Theologen ganz gerne mal streiten. Soweit so gut, klingt erstmal nach so einem 0815 Propheten des Alten Testament. Und dann liest man mal rein. Macht mal die Augen zu und stellt euch das bildlich vor. Hesekiel 1, 4 bis 11. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mittendrin, da war etwas wie 4 Wesen, die waren anzusehen wie Menschen. Und jedes von ihnen hatte 4 Angesichter und 4 Flügel. Und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren wie die Hufe von Stieren und glänzten wie blinkende Bronze. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren 4 Seiten. Und die 4 hatten Angesichter und Flügel. Und ihre Flügel berührten einer den anderen. Und sie gingen und brauchten sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in die Richtung eins ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorne gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen 4 und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen 4 und hinten gleich einem Adler bei allen 4. Und die Flügel waren nach oben hin ausgespannt. Je 2 Flügel berührten einander und mit 2 Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Und das geht dann noch eine Weile so weiter. Und als normalsterblicher Leser sitzt man davor und denkt sich, okay. Das Hesekiel-Buch enthält eine der umfassendsten und schwierigsten Visionsbeschreibungen der ganzen Bibel. Es gibt jüdische Traditionen, da dürfte ich als Mensch unter 30 das Buch noch nicht mal lesen. Es wird davon ausgegangen, dass man unter 30 sowieso nicht fähig ist zu verstehen, worum es da geht. Gut. Gelebt und geschrieben hat Hesekiel während des babylonischen Exils. Man kann ihn sogar relativ genau datieren. Die ersten beide Teile des Buches sind vermutlich irgendwo vor 586 vor Christus entstanden. Der dritte Teil, dessen Anfang der heutige Predigttext bildet, relativ bald danach. Das kann man so genau datieren, weil 586 der salomonische Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Dieser Tempel war unendlich wichtig für die Religiosität des Volkes Israel, beziehungsweise des Teil des Volkes Israel, das im Südreich Juda lebte. Das Nordreich Israel war nämlich schon 1,5 Jahrhunderte vorher gefallen. Trotzdem ist relativ kurz vorher eine religiöse Reform gegeben hatte, die ein gottgefälliges Leben zunehmend vom Gesetz und dem Lebenswandel abhängig und damit individueller und weniger tempelfokussiert gemacht hatte, war der Tempel immer noch das präsente Symbol der Gottesgegenwart. Ohne den Tempel, im Exil Feste zu feiern, Gott zu dienen, Das erschien vielen von Hesekiels Zeitgenossen wahrscheinlich fast unmöglich. Hesekiel, der vermutlich selber Priester war, schreibt in diese Situation hinein. Er schreibt für den Monotheismus und gegen den Götzenpantheon in Babylon. Er schreibt Hoffnung auf Gottes Gegenwart im Exil. Er schreibt den Wiederaufbau des Tempels. Er schreibt, wahrscheinlich als einer der Ersten, hauptsächlich, statt wie die meisten seiner Zeitgenossen und Vorgänger zu reden. Hesekiel ist Priester. Er präsentiert sich selbst als Prophet, aber er schreibt wie ein Schriftsteller. Seine Berichte sollen den Leser fesseln und Bilder hervorrufen. Das ist der Grund für diese ausführlichen Beschreibungen, wie die, die ich euch vorhin vorgelesen habe. Sie haben ihren Ursprung in einer Mystik, die uns heute einfach irgendwie fremd ist. Aber genug der Vorrede. Jetzt, wo ihr wisst, wer Hesekiel ist, können wir uns ja endlich dem Predigttext zuwenden. Der läutet, wie gesagt, den dritten Teil des Buches ein. Der Teil, der nach der Zerstörung des Tempels entstanden ist. Hesekiel 33, 1 bis 6. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen. Wenn ich das Schwert über das Land bringe und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zum Wächter und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, der wird wohl um seiner Sünde willen weggenommen, aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Da ist sehr viel drin in dem Text. Deswegen würde ich den jetzt mal kurz in drei Teile gliedern, um dem ein bisschen besser Herr zu werden. Erstens, die Szene. Hesekiel erhält eine Prophezeiung. Er wird mit den für ihn typischen Floskeln angesprochen, du Menschenkind. Übrigens, eine Floskel, die an Jesus erinnert, der sich ja als Menschensohn bezeichnet, Ben Adam im Hebräischen, Sohn eines Menschen. Eigentlich heißt das einfach Mensch. Jemand, der Hebräisch ein bisschen besser spricht als ich, könnte euch jetzt auseinandersetzen, warum genau das so ist. Aber für jetzt bitte ich euch tatsächlich mal, das einfach so hinzunehmen. Hesekiel wird hier als Mensch angesprochen, auf dieselbe Art, wie Jesus sich selber später bezeichnet. Und er bekommt Folgendes gesagt. Ihr seht da oben die Luther-Übersetzung. Ich zitiere jetzt mal aus der Volksbibel, weil ich finde, die überträgt sehr gut an der Stelle. Achtung! Volksbibel ist eine sehr, sehr moderne Übertragung, keine Übersetzung. Ich warne davor, nur die alleine zu lesen, aber manchmal finde ich die Denkanstöße hilfreich. Also, angenommen, ich sorge dafür, ich ist hier Gott, dass eine Armee ein Land angreift. Ach, so, nochmal kurz zwischendurch. Heute würden wir das anders formulieren. Wir gehen einfach nicht mehr auf dieselbe Weise davon aus, dass Gott aktiv Kriege auslöst, weil irgendwer was falsch macht. Damals, als Hesekiel schrieb, dachten die Leute so und wir würden heute eher sagen, es kommt aus dem menschlichen Versagen, dass Unfrieden herrscht. Wie alles wandeln sich auch die Gottesbilder und die Theologie in den Jahrtausenden und während Gott immer der gleiche bleibt, verändert sich die Art, wie die Menschen über ihn sprechen. Und wir müssen daran denken, dass der Schreiber und die Schreiber der biblischen Bücher, trotz allem, was die Bibel sonst noch ist, doch immer noch Menschen ihrer Zeit sind, die in den Kategorien ihrer Zeit und in den Gottesbildern ihrer Zeit denken. So, jetzt aber wirklich der Text. Also, angenommen, ein Land wird angegriffen. Jetzt weiter in Vers 2b. Angenommen, die Leute haben sich einen Menschen ausgesucht, der den Job als Aufpasser hat und vor solchen Angriffen warnen soll. Weiter angenommen, dieser Typ kriegt jetzt mit, dass sein Land tatsächlich angegriffen wird und stellt die Sirene an und warnt alle. Die Szene ist also folgende. Es gibt einen Ort, der hat eine Person, die wachen bzw. aufpassen soll. Und wenn irgendwas passiert, soll diese Person eine lautstarke Warnung geben. Soweit klar? Gut, dann jetzt zweitens, der gute Wächter. Wieder aus der Volksbibel, die Luther-Übersetzung seht ihr oben. Vers 4 und 5. Wenn jetzt einer diese Sirene hört, aber nicht darauf reagiert und dann die feindliche Armee einrückt und alles platt macht, dann ist er selber schuld. Er hat die Sirene gehört, aber es war ihm egal, er hat nichts unternommen. Darum ist er selbst schuld. Wenn er die Warnung ernst genommen hätte, hätte er sich retten können. Auch soweit klar? Der Wächter hat seinen Job gemacht, die Leute sind gewarnt und können sich retten. Und wenn sie das nicht machen, selbst schuld. Übrigens, spätestens hier fällt auf, dass wir natürlich nicht von einem tatsächlichen Angriffskrieg reden. Da ist es natürlich nicht so einfach. Oft können sich Menschen dort trotz Warnung nämlich nicht retten. Der Angriff, wie der Wächter, sind hier natürlich nur ein Bild, das auf mehr hinaus will, als nur einen Wächter am Stadttor. Und was genau, das erfahren wir jetzt. Drittens, der nachlässige Wächter. Aber wenn jetzt der Aufpasser oder Wächter vor dem Angriff als erstes etwas mitbekommt und nicht die Sirene anstellt und die Leute warnt, trägt er die Schuld. Natürlich hat jeder Mensch selbst Schuld an seinem eigenen Tod wegen dem ganzen Mist, den er gebaut hat. Aber ich werde auch den Aufpasser verklagen und dafür bluten lassen, dass er die anderen nicht gewarnt hat. Dieser letzte Vers. Ich werde auch den Aufpasser verklagen und ihn dafür bluten lassen, dass er die anderen nicht gewarnt hat. Aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern, übersetzt Luther. Das bezieht sich natürlich auf die Praxis der Blutrache. Wer Blut vergießt, von dem wird ebenfalls Blut gefordert. So ist die Rechtsprechung der damaligen Zeit. Der Wächter, der seinen Auftrag vernachlässigt, hat nicht nur passiv seine Bestimmung nicht erfüllt, er ist selber aktiv zum Täter geworden und wird vor Gericht als solcher behandelt. Natürlich, beeilt sich Hesekiel zu sagen, ist niemand an den Sünden der anderen schuld. Wer Schlechtes tut und Schlechtes erntet, ist immer noch selbst schuld und hat sich selbst in den Abgrund manövriert. Aber wenn der Wächter sieht, dass jemand auf einen Abgrund zusteuert, und er sagt nichts, dann ist das so gut, als hätte er selbst den letzten Schubs gegeben. Es geht hier nicht darum, Unschuldige zu warnen, dass irgendjemand ihnen vielleicht irgendwas Böses will. Es geht darum, diejenigen zu warnen, die Böses vorhaben, absichtlich oder unabsichtlich, sodass sie es sein lassen. Soweit der Text. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch das heute? In dem Text geht es jetzt weiter damit, dass Hesekiel zum Wächter eingesetzt wird und als solcher warnen soll. Aber ich möchte jetzt etwas von dem Text weggehen. Allen, die schon eingeschlafen sind oder mit den Gedanken beim Mittagessen, kann ich jetzt empfehlen, kurz wieder aufzupassen, denn jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Wir sind auch Wächter. Wir sind Menschen, Menschenkinder. Wir sind auch noch etwas anderes, nämlich Nachfolger von Jesus Christus. Wir orientieren uns an ihm, wir folgen ihm nach, wir berufen uns auf ihn, auf sein Handeln, auf sein Lehren, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung. Und weil wir das tun, sagt die Bibel, sind wir Gotteskinder. Wir sind Erben Gottes, wir sind Schüler Gottes. Wir haben von ihm gelernt und wir sind auf der Erde eingesetzt, um von ihm zu erzählen und sein Reich zu bauen. Das klingt jetzt immer so hochtrabend, aber was das ganz konkret bedeutet, ist, dass wir eine Verantwortung haben. Und zwar eine Verantwortung dafür, dass die Welt mehr so wird, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Galater 3, 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Christus. Paulus spricht hier in den großen sozialen Kategorien der Gemeinde in Galatien. Aber wir können das sicherlich übertragen auf andere soziale Kategorien. All diese gelten hier bei uns nichts. Hier sind nur wir. Wir alle. Wir sind alle gleichwertig vor Gott Und als glaubende Menschen sollten uns alle Menschen gleichwertig sein. Das ist Gottes Reich. Das ist, worüber wir wachen sollen. Wofür wir laut werden sollen. Das ist, wofür wir Verantwortung haben. Heute ist Wahlsonntag. Ich hoffe, ihr wisst das alle. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, euer Wahlrecht zu nutzen. Es ist mir egal, was ihr wählt, aber überlegt es euch gut und stellt euch auf die Seite von Demokratie und Menschenwürde. Tretet ein dafür, dass die Menschenrechte weiterhin gelten. Lasst nicht die Stimmen gewinnen, die es für angebracht halten, Menschen zu diskriminieren und klein zu halten. Lasst Extremismus, Rassismus, Sexismus und Diskriminierung nicht unbeantwortet. Informiert euch über die Leute und Parteien, die zur Wahl stehen. Wenn Deutschland zuerst wieder alltagstauglich ist und Menschen wieder nach wertvoll und weniger wertvoll kategorisiert werden von Personen, die in politischen Gremien sitzen, dann ist es nicht 5 vor 12, dann ist es 10 nach. Wir sind Wächter, die Alarm schlagen sollten. Wenn wir schweigen, wenn wir wegschauen, wenn wir nicht dagegen stimmen, dann sind wir genauso schuld. Ich glaube nicht und ich will auch nicht glauben, dass alle Leute, die die entsprechenden Parteien wählen, tatsächlich wissen, wie menschenverachtend die Aussagen von denen teilweise sind. Umso mehr müssen wir darauf aufmerksam machen. Wir haben Verantwortung. Sowohl für diejenigen, die unter der Diskriminierung leiden, als auch für diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen nicht verstehen wollen oder einfach nicht mitbekommen haben, was es ist, dass sie da wählen. Ich schalte hiermit die Sirene an und blase die Posaune. Ich bitte euch mindestens, dass ihr wählen geht und euch für Menschenwürde und Menschenrechte aussprecht, sodass sich im Wahlergebnis ein klares Nein zu den Parteien widerspiegelt, die Hass und Diskriminierung säen. Sicherlich wird nicht jeder zuhören. Das ist nun mal leider immer so, das wusste schon Hesekiel. Ich weiß auch, dass sicherlich der ein oder andere denken wird, dass die Predigt zu politisch war, aber gerade heute war mir das wichtig. Beim nächsten Mal mache ich dann wieder was Angenehmeres. Aber bis dahin gilt Sprüche 24,12. Sprichst du, siehe, wir haben es nicht gewusst, für wahr, der die Herzen prüft, merkt es. Und der auf deine Seele Acht hat, weiß es und vergilt den Menschen nach seinen Tun.